ARD. Talk mit Tees.
Ich habe mit 13 angefangen und wenn man Parkour trainiert auf der Straße, man wird von jedem zweiten bevormundet. Ey, das ist gefährlich, das darf man nicht, das ist verboten, lasst es, nicht hier rumspringen. Was denken ihr da? Seid ihr verrückt? Komplett wieder aus der Komfortzone raus und gucken, was passiert. Wie reagiere ich da? Was für ein Mensch bin ich dann in so einer Situation? Wir haben es dann auch trocken geübt quasi neben dem Sprung. Einfach mal gucken, wie fühlt sich die Entfernung an, wie ist der Absprung. Und dann ist es halt irgendwann man spielt mit der Angst. Es ist ein extrem befreiendes Gefühl, durch die Angst durchzugehen.
Mein Name ist Christian Thees und ich spreche sehr gerne mit Menschen, die etwas Besonderes machen. So wie Benny Grams, der ist professioneller Parkour-Athlet. Parkour ist ja eine Fortbewegungsart. Es geht darum, mit den Fähigkeiten des eigenen Körpers möglichst effizient von A nach B zu kommen. Du bestimmst deinen eigenen Weg durch diesen urbanen Raum, durch einen natürlichen Raum. Und es ist meist nicht der, den die Architektur dir vorgibt. Deshalb versuchst du also, Hindernisse zu überwinden durch eine Kombination von verschiedenen Bewegungen. Immer mit dem Ziel, im Bewegungsfluss zu bleiben, Kontrolle zu haben. Es ist also mehr eine Kunst als eine Sportart. Und du brauchst viele Fähigkeiten. Also balancieren natürlich, dich durch eine Lücke schwingen, eine Mauer anspringen und sich dabei nach oben, also aufwärts abstoßen. Manchmal springst du ein Objekt an und bringst dich in eine hängende Position. Das Abstoßen natürlich immer ganz wichtig. Zwischen zwei eng zusammenstehenden Gebäuden oder Fassaden kannst du sozusagen dann an der Fassade emporklettern, während du dich von Wand zu Wand abstößt. Also das alles ist Teil von Parkour. Einer der ganz großen Meister hier in Deutschland, das ist Benny Grams.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Nicht nur Fotograf. Ich glaube, Fotograf bist du kaum noch, oder?
Leidenschaftlicher Fotograf, würde ich mal sagen.
Vor allem professioneller Parkour-Athlet mit dem Spitznamen Speedy Gonzales. Wer hat dir den gegeben?
Ach, das war Bushi Bushmann hier in der Show Ninja Warrior.
Bei der Ninja Warrior Show, wo du ja mehrfach dabei gewesen bist. Du warst auch schon bei der ersten Staffel warst du schon dabei. Dann folgten diverse Staffeln und jetzt ganz frisch bei der aktuellen bist du auf jeden Fall auch wieder mit dabei. So, ansonsten gab noch eine lustige Sendung, Catch, die deutsche Meisterschaft im Fangen, dann sogar bei der Europameisterschaft.
Und die Weltmeisterschaft auch noch.
Und die Weltmeisterschaft. Ninja Warrior Kids hast du betreut. Ansonsten bist du auch Werbedarsteller, Sportmodel, Fitnesstrainer. Neuerdings machen ganz, ganz viele Personen viele Sachen. Es fällt immer schwerer, jemanden auf einen Beruf zu reduzieren. Und das ist bei dir genauso. Weißt du, gestern hatte ich auch schon jemanden. Dann sagen wir herzlich willkommen im ARD-Hauptstadtstudio hier.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich hatte am Empfang gesagt, dass du wahrscheinlich übers Dach kommst, nur dass die Bescheid wissen. Aber jetzt bist du doch ganz schnöde durch den Haupteingang zu Fuß gegangen, oder?
Ja, ich glaube, dann würden hier die Kolleginnen und Kollegen mich von der Sicherheit ziemlich schnell vom Dach wieder runterholen.
Ja. Bist du in Berlin, da sind wir jetzt gerade, in Berlin-Innenstadt auch schon mal über Dächer gehüpft?
Es kam schon mal vor, ja. Ich sag mal, sowohl privat, jetzt nicht nur in Deutschland, aber auch beruflich bei diversen Drehs und so kam das schon vor. Sprich, das ist dann immer noch ein ganz großes Highlight, wenn es bei Drehs passiert, weil dann hat man offiziell den Freifahrtschein, es machen zu dürfen, weil das ist immer so eine Sache mit auf Dächer gehen, ne?
Ich wollte gerade sagen, erlaubt ist es nicht. Wo steht es? Ist also, das Hausfriedensbruch oder was ist das?
Es wird meistens gedroht mit Hausfriedensbruch. Meistens ist aber die typische Diskussion, hey, Versicherung, wer zahlt, wenn was passiert? Das ist eigentlich so der Hauptgrund. Bei mir selber kam es noch nie zu einer Anzeige, weil meistens ist man mit dem Personal vor Ort dann irgendwie im Gespräch und dann kommt es natürlich ganz darauf an, wie begegnet man jetzt diesen Menschen. Ist man jetzt irgendwie komplett asozial und ist überhaupt nicht, sieht es überhaupt nicht ein oder was man da jetzt was gemacht hat, was andere vielleicht nicht so gut finden oder redet man einfach auf menschlicher Ebene miteinander. Klar, gut finden sie es dann meistens trotzdem nicht, aber man wird sich dann meistens einig und ich gehe dann eigentlich auch, wenn es irgendwie verlangt wird.
Bei Versicherung ging es nicht um dich, sondern um die Dächer, wenn da was kaputt geht.
Ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, was damit gemeint ist. Es ist so die typische Flause einfach. Na, wegen Versicherung, das geht nicht. Ich weiß es tatsächlich gar nicht genau, ob es jetzt darum geht, dass weil ich auf deren Grundstück bin, aber meistens bewegen wir uns auf öffentlichen Gebäuden oder auf Gebäuden eher selten. Wie gesagt, das gehört nicht zum alltäglichen Training. Das ist so das, eigentlich glaube ich, das falsche Bild auch, was die Leute von Parkour haben.
Also
das ist
meine
Ausnahme. So eine,
ja, das weiß ich. Aber diese Bilder machen sich halt immer sehr gut. Ja. Es geht beim Parkour-Sport, es ist ja ein Sport im Prinzip oder es ist mehr als ein Sport? Es ist eine Lebensphilosophie.
Für mich ist es definitiv ein Lebensmittelpunkt oder der Lebensmittelpunkt meines Lebens, eine Lebensphilosophie, weil ich wurde stark davon geprägt. Ich habe schon mit 13 Jahren angefangen und ich kann es aus meinem Leben nicht mehr wegdenken. Klar, ist inzwischen, ich bin jetzt 32, fast. Moment.
Ich muss auch überlegen, wie alt bin ich jetzt wirklich?
Inzwischen, ich mache ganz, ganz viele andere Dinge. Da kommen wir vielleicht noch später dazu, was ich noch aktuell noch für Sportarten mache. Ja. Aber Parkour ist trotzdem so für mich immer noch dieser Ankerpunkt, wo ich mich am meisten zu Hause fühle. Wenn ich rausgehe, auch wieder die Basics trainiere, wirklich die gleichen Sprünge, die ich vor knapp 20 Jahren schon gemacht habe, ist es immer ein, ach, ich bin zu Hause, ich kann loslassen. Und es fühlt sich irgendwie wie das Richtige an für mich auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, es ist für mich auf jeden Fall mehr als nur ein Sport.
Es geht darum, Hindernisse zu überwinden. Von was für Hindernissen reden wir? Wir reden von ganzen Gebäuden zum Beispiel. Wir reden von, das finde ich immer, ist ein sehr schönes Bild, immer über Autos. Wenn mitten im Berufsverkehr dann plötzlich irgendein Parkoursportler einfach über die Autos rübergeht, ist das nur in der Werbung so?
ja, primär in der Werbung. Also ich meine, ich habe tatsächlich im Training auch schon mal so Sprünge gemacht. Gerade in Stuttgart gibt es ja so ein paar Straßenbahnhaltestellen, wo die Autos direkt neben der Haltestelle parken oder halten wegen der Ampel und die Haltestelle ist ein bisschen erhöht. Da bin ich schon mal über Autos gesprungen. Einfach, das war so, okay, drüber springen und schnell wegrennen. Aber primär ist es, glaube ich, ein Bild auch aus der Werbung und aus Filmen, so das Klassische, okay, was man so kennt. Irgendwie so lässig über ein Auto, über eine Motorhaube springen oder übers Dach. Aber ja, es gibt auch viele Stunts, so in Autos rein, aus Türen raus und das macht natürlich auch Spaß.
Hast du offizielle Stunts gemacht schon? So als Stuntman?
Ja, zum Teil habe ich auf jeden Fall da was gemacht in die Richtung. Es war halt immer parkourrelevant. Viele Werbedrehs natürlich. Es gibt einen ganz großen Autohersteller in Deutschland, für den durfte ich mal bei einem Werbedreh mitmachen. Und ja, das war ein Riesenhighlight, aber wie war die Frage jetzt noch?
Na, warum war das ein Highlight? Das war in Barcelona habt ihr gedreht, oder?
Richtig.
Also richtig so 10 Tage am Stück, habe ich gesehen bei dir schon.
Ja.
In einem deiner kleinen Filme. Warum war das für dich auch nochmal wieder etwas Besonderes? Denn eigentlich hast du ja nichts gemacht, was du sonst nicht auch machst.
Ja, das ist so, dieser Weg dahin war eigentlich ganz spannend, weil früher, ich bin auf der Straße rumgesprungen, einfach weil ich den inneren Drang hatte, mich zu bewegen, mich auszutoben. Ich hatte niemanden, der mir sagt, was ich trainieren muss, wie ich trainieren muss. Ich konnte meinen kindlichen Drang zur Bewegung freien Lauf lassen.
In Reutlingen.
Genau, das hat in Reutlingen angefangen und dann später habe ich 6 Jahre in Stuttgart gewohnt. Auf jeden Fall ist es irgendwie ein besonderer Moment, wenn man halt zum einen merkt natürlich, hey, man kann auf einmal mit Geld verdienen und natürlich, weil ich habe mit 13 angefangen und wenn man Parkour trainiert auf der Straße, man wird von jedem zweiten bevormundet. Hey, das ist gefährlich, das darf man nicht, das ist verboten, lasst es, nicht hier rumspringen, was denken ihr da, seid ihr verrückt? All diese Sachen. Und dann irgendwann mit den Jahren, weil wir haben auch viele Shows gemacht mit dem Team Ashigaru damals, das heißt, wir haben jahrelang Parkour-Shows gemacht, unter anderem auch für Autos. Und dann dahin zu kommen, dass ich so nach 10 Jahren, da habe ich ja schon über 10 Jahre trainiert, dann an ein Set zu kommen, wo ich der absolute Parkour-Experte bin und das gemacht wird, was ich sage im Parkour-Bereich. Weil ich bin ja im Endeffekt, ich hatte keinen Stunt-Coordinator oder irgendwas, sondern ich war mein eigener Stunt-Coordinator, mein Parkour-Coordinator, könnte man sagen. Dann hatten wir so 2 riesige Frachtcontainer. Da haben die gesagt, okay, wie weit sollen die auseinandergehen? Und ich habe gesagt, ja, mach die mal noch ein Stückchen weiter auseinander. In dem Clip springe ich auch von einem Container zum anderen über die Dächer.
Mit einem Salto.
Und, genau. Und das habe ich als sehr, sehr schönes und besonderes Gefühl wahrgenommen, dass einem das Vertrauen geschenkt wird, dass man weiß, was man tut.
Ja, du hattest ja unterschrieben, deswegen für die war alles okay.
Richtig.
Ja, ja. Du hast ja alles unterschrieben, geht auf eigenes Risiko.
Ja, genau. Das war auch wieder wie, ich habe mich wieder als Kind gefühlt, der seinen eigenen Spielplatz aufbauen darf und dann halt daran rumspringen darf. Und dann hatte ich noch die Ehre, sogar mit dem Auto fahren zu dürfen. Okay. Das war schon auch spaßig.
Wenn dir jemand früher gesagt hat, das ist zu gefährlich, das darfst du nicht weg hier, wie hast du reagiert?
Ganz, ganz unterschiedlich. Meistens halt, habe ich gesagt, also mehr so ignoriert so ein bisschen und da so ein bisschen belächelt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich wusste ja ganz genau, was ich tue. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiges Thema im Parkour ist die Selbsteinschätzung. Das heißt, man lernt sehr, sehr früh, die Dinge zu tun, beziehungsweise das war für uns so ein Leitfaden. Wir tun nur die Dinge, die wir uns 100% zutrauen. Das bedeutet, es ist nicht so eine Hauruck-Aktion, mal kurz irgendwie ausprobieren, sondern wir bereiten uns vor auf einen Sprung, wir gucken uns ihn ganz genau an und wenn man dann fühlt, ja, ich kann den, dann macht man ihn. Und dann macht man ihn auch nicht nur einmal, sondern macht ihn 3-mal, weil es soll ja kein Glück gewesen sein, man will den Sprung beherrschen. Das ist immer das oberste Ziel gewesen.
3 ist die magische Zahl bei euch.
Ja, 3-mal, also 1-mal ist keinmal, 3-mal ist 1-mal.
Sehr gut. Also es geht um diese schwierigen Sprünge, auch im privaten Parkourleben, auch mal über Häuser schluchten von einem Dach aufs andere? Oder ist auch das so ein Bild aus der Werbung?
Es kam schon vor auf jeden Fall. Ich sag mal, das in den letzten Jahren weniger, da war ich das nicht mehr so groß. Aber ich hatte auf jeden Fall Sprünge. Da ist mir ein Sprung in Frankfurt sehr präsent im Kopf, wo wir wirklich, ich glaube, wir waren da eine Dreiviertelstunde, Stunde, bis wir, haben wir uns vorbereitet, um ihn zu machen. Und du musst dir vorstellen, wir messen den natürlich, also sag ich mal, es war Höhe vielleicht so 10, 12 Meter. Mhm. Es waren so zwei Flachdächer, die dann so gegenüber standen. Und dann ist halt der erste Schritt, man misst erstmal aus, wie weit ist der, so am Boden unten quasi. Okay, dann merkt man, man hat die Entfernung, messen quasi mit unseren Füßen so. Das waren dann, ich weiß nicht, was waren das, 16 von meinen Füßen oder 14? 14 bis 16 so. Und dann geht man halt hoch und guckt sich das an und steigert sich so ein bisschen rein. Wir haben es dann auch trocken geübt quasi neben dem Sprung. Einfach mal gucken, wie fühlt sich die Entfernung an, wie ist der Absprung. Und dann ist es halt irgendwann ein, man spielt mit der Angst. Weil das macht natürlich Angst. Man muss die Angst überwinden, wirklich den Sprung zu tun, weil die Angst ist eigentlich am größten kurz vor dem Absprung. Auch wenn man so locker an den Absprung anläuft quasi, dann wirkt der Sprung unendlich groß. Aber jedes Mal, wenn ich gesprungen bin, war die Angst weg. So in der Luft war absolute Kontrolle und der Sprung war weg.
Ja, dann war es auch zu spät.
Ja, genau. Da solltest du keine Angst mehr haben. Aber ist ja immer, Spring und die Angst ist weg.
Du bist professioneller Parkour-Athlet. Was gehört da alles dazu? Also es gibt Shows natürlich, so eine Art Stunt-Shows. Mhm. Da demonstriert man einfach tolle Sprünge, waghalsige Aktionen. Ihr habt es auch auf dem roten Teppich gemacht, schon mal für einen Kinofilm, oder? Das war hier in Berlin, ja. Roter Teppich.
Jack Reacher 2 damals,
ja. Jack Reacher 2 Cruise. War das. Okay, wer war beeindruckt?
Tom Cruise.
Stand da direkt vor dir?
Tom Cruise stand in der ersten Reihe. Und hat uns applaudiert. Das war für mich persönlich bis heute noch ein krasser Meilenstein.
Er will ja solche Dinge eigentlich selber machen, ne?
Ja, genau. Das hat man in seinen Augen gesehen. Der war schon so, wow, nice.
Okay, was hat er noch gesagt?
Er hat einfach nur gemeint, so ja, super, krass, amazing, Hand geschüttelt und wirklich, also gefühlt auch ehrlich auf die Schulter geklopft so. Aha. Und Bildchen zusammen gemacht noch. Das war ein cooler Moment.
Also diese Show-Elemente, Show-Sprünge. Was gehört weiter noch dazu zum professionellen Parkour-Athleten?
Also ich glaube, du hast gerade schon angefangen, also man merkt, es ist nicht ein Weg selber, sondern man kann ganz viele verschiedene Wege gehen. Ja. Es gibt ja auch theoretisch, wenn du jetzt jemanden nimmst, der Parkour coacht, ist es ja auch eine Art von professioneller Parkour-Athlet, weil er verdient seinen Lebensunterhalt, sein Geld damit, als Parkour-Coach zum Beispiel. Dann gibt es natürlich die Show-Elemente. Dazu gehört natürlich noch, dass man vielleicht ein Taktgefühl hat, dass man auf die Musik vielleicht auch ein bisschen Tanzelemente mit einbauen kann, akrobatische Elemente, sich kreativ ausleben kann, in einem Team ein Bild kreieren, eine Geschichte anhand von einer Show. Ansonsten, was bei mir noch auf jeden Fall dazugehört, sind Werbedrehs.
Ja,
sprich, Parkour von der Straße so transferieren, dass es vor der Kamera gut wirkt. Mhm. Und das ist ja auch wieder die Sache mit, nur wenn man Parkour auf der Straße gut kann, heißt es nicht, dass man es vor der Kamera gut kann. Sprich, der Aspekt zu lernen, was funktioniert vor der Kamera, was will der Kunde sehen, wie kann ich ein Produkt gut in Szene setzen. All diese Facetten quasi gehört auch dazu, dass man das lernt, quasi über das normale Training hinaus. Wie funktioniert Werbung so? Was will der Kunde überhaupt sehen? Weil meistens war es immer so, man hat denn die krassesten Sprünge angeboten, hat sie alle nicht interessiert und dann kam irgendwann die Frage, ja, kannst du dieses mit dem Fuß an der Wand und dann Rückwärtssalto? Und das ist im Prinzip, wenn man es will, einfach ein super einfacher Move.
Ein Aufwärmtraining für dich.
Genau, sozusagen, so ein Rückwärtssalto an der Wand, ein Wallflip. Einfaches Ding, aber fast bei jedem Job kommt der zum Einsatz. Oder ein ganz normaler Backflip. So, da musst du keine fünffach schrauben können, weil das sieht eh kein Mensch oder kein geschultes Auge, sondern ein einfach sauberer, gestreckter Backflip zum Beispiel. Absolute Basic, muss man gut in Szene setzen wissen.
Der Zuschauer soll halt auch denken, wenn er den Spot sieht, dass er das mit ein bisschen Übung auch hinkriegen würde. Genauso wie, glaube ich, bei Parfum, was weiß ich, wir glauben, wir können auch so riechen, weißt du, mit dem Effekt. Ich glaube, das ist das Wichtige. Deswegen wollten die nicht so die ganz krasse Dinge, sondern eher so Dinge, von denen man ahnt, aber mit ein bisschen Training kriege ich das auch hin.
Ja, genau. Ja? Gerade im Werbebereich, da sollen die Leute sich ja noch so ein bisschen mit identifizieren können oder halt, wie du sagst, ja, selber.
Gibt es Wettbewerbe? Also gibt es deutsche Meisterschaften im Parkour?
Klassische deutsche Meisterschaften jetzt nicht. Also ich sag mal, der Wettkampf im Parkour steckt absolut noch in den Kinderschuhen. Es gibt internationale Wettkampfformate, es gibt verschiedene Formate, einmal mit Speed-Competitions, was sich immer mehr durchsetzt, quasi wirklich einfach zwei Hindernisse Parkour nebeneinander, zwei Athleten, so schnell wie möglich hin und so schnell wie möglich zurück. Wer schneller war, hat gewonnen, ganz klassisch. Es gibt aber auch viele so Style-Competitions, dass man kreative Moves macht oder halt Skill-Competitions, dass man wie so einen Laufzettel hat mit 10 Stationen und dann gibt es verschiedene Punktzahlen, ob man es beim ersten Versuch schafft, beim zweiten oder beim dritten Versuch. Da haben sich verschiedene Formate entwickelt, aber es ist das mit dem Offiziellen, da steckt es ein bisschen in den Kinderschuhen und stockt auch sehr, weil sich viele aus der Community dagegen wären so ein bisschen oder sie einfach wie mich absolut nicht interessiert, weil ich bin so absolut nicht kompetitiv.
Witzig.
Das heißt, Wettkämpfe interessieren mich persönlich gar nicht, das heißt, ich würde auch nicht mitmachen in irgendeinem, also ich habe natürlich spaßeshalber mal mitgemacht, aber das ist dann eher so ein Spaßevent, aber Wenn ich jetzt anfangen würde, für Competitions zu trainieren, dann wird mir der Spaß wieder verloren gehen.
Okay. Gab es nicht eine Form von Parcours auch jetzt bei Olympia?
Es war angedacht für die Vorzeigewettkämpfe, okay. Wurde aber wieder verschoben, sprich, das passiert erstmal nicht.
Okay, es gab halt nur Bouldern oder so.
Genau, ja.
Hast du es gesehen? Dieses Jahr in Paris? Bouldern, wenn sie da so krasse, steile Wände hoch müssen?
Ich habe es jetzt nicht komplett verfolgt, aber ich kenne es auf jeden Fall. Natürlich die Speedrouten haben die einmal, dann die normalen Boulder, sage ich mal, und Leadklettern war ja auch mit dabei, oder? Waren es die drei?
Ich glaube, aber das könntest du auch.
Ich hab mich mal angewagt.
Und wie warst du abgeschnitten?
Ja, man muss immer, gerade bei der Speedkletterroute muss man sich halt ein bisschen.
Die sind der Hammer. Antasten. In 3 Sekunden sind die 10 Meter
so
oben,
krass,
oder?
Ja. Ich weiß nicht mehr, was meine Zeit war, aber man muss es halt ein paar Mal machen, aber schon spaßig. Aber normal bouldern, das mache ich seit einigen Jahren inzwischen.
Aber interessant, dass du als Jugendlicher schon Shows machen konntest, mit denen du auch ein bisschen Geld verdient hast, oder? Wer hat dich entdeckt?
Es war die Stuttgarter Community damals, mit denen ich den allerersten Job hatte.
Ja.
Da war ich weiß noch, es war für eine Schuhmarke, da durften wir nach München den ganzen Tag rumtrainieren und haben sogar noch ein bisschen Taschengeld bekommen. Und das war schon so, boah, krass, ich krieg ein Zugticket nach München, so mit 13.
Ja.
Ich kam da jetzt den ganzen Tag trainieren und wir kriegen auch noch Geld dafür und die Schuhe dürfen wir auch behalten. So. Da ging eine krasse Welt auf. Aber eigentlich waren es die Stuttgarter und dann gab es den Pascal, bis heute ein sehr, sehr guter Freund von mir und der hat mich zu Team Ashigaru gebracht.
Ja.
Das war ein Parcours-Team aus Frankfurt mit dem Jason Paul, der heute auch noch viel unterwegs ist. Kennt man auf jeden Fall in der Szene, ist international bekannt und so hat der mich da quasi eigentlich mit reingenommen. Sprich, bin dann mit 15 rum, regelmäßig nach Frankfurt einfach mit denen zum Trainieren und so kamen dann quasi die ersten Jobs, die wir gemacht haben. Von angefangen mit Imagefilmen, dann kam mal ein Zeitungsartikel, dann mal hier ein Interview, dann mal die ersten TV-Sachen, alles Mögliche, was es da halt so gab, bis hin dann, dass wir jahrelang Shows gemacht haben.
Und es geht wirklich ganz viel um Show. Beim Parcours wird immer gefilmt auch? Ist es wichtig, das zu filmen auch? Also euer Sprung in Frankfurt zum Beispiel, übers Dach, der musste natürlich gefilmt werden. Sonst hat er nicht stattgefunden.
Ich weiß gar nicht, ob wir den mitgefilmt haben. In irgendeinem Video ist er, glaube ich, drin.
Okay.
Moment, doch, den haben wir gefilmt. Wir waren zum Drehen da. Aber ich muss sagen, bei mir hat es mit dem Filmen erst viel, viel später angefangen. Das heißt, ich habe ungefähr locker 10 Jahre trainiert und habe fast gar nichts gefilmt, außer ein Video pro Jahr. Sprich, da gibt es von 2006 gibt's ein Video, 2009, 2011 irgendwie. Und bei mir, also ich habe mich jahrelang gegen das Social-Media-Zeug gewehrt, weil ich irgendwie keine Lust hatte. Ich dachte aber, ich will trainieren, lass mich in Ruhe. Aber inzwischen spielt es natürlich eine große Rolle so. Ich meine, ich habe auch eine gewisse Reichweite auf Social Media, da hat man ja auch wieder Werbepartnerschaften irgendwie, wenn man dann mit Firmen zusammenkommt, wo ich mega cool finde oder wo ich die Produkte nutze, dann ergibt sich ja so auch immer was. Das heißt, das ist ja auch wieder ein neues Feld, was sich ergibt. Aber bei mir hat das eigentlich so richtig erst angefangen durch die Show Ninja Warrior, weil ich da gemerkt habe, okay, da baut sich eine kleine Community auf und Leute finden das spannend, was ich mache, also was ich auch persönlich mache, jetzt nicht nur im Team quasi mit Ashigaru oder vor der Kamera, sage ich mal, sondern auch, was ich persönlich mache. Und irgendwie, scheinbar, hat es die Leute angefangen zu inspirieren, was ich so teile. Und deswegen ist die Kamera halt meistens eigentlich schon mit dabei, um einfach alles mitzunehmen. Nicht nur die Sachen, die cool sind, weil inzwischen hat sich das, glaube ich, geändert, dass ich nicht nur das Krasse zeige, sondern halt auch den Weg dahin oder die Sachen, die nicht funktionieren und die halt ehrlich sind. Nicht nur das Gefakte, sondern auch das, wie es wirklich ist sozusagen.
Du hast gesagt gerade, als Kind, du konntest nicht still sitzen.
Mhm.
Du warst richtig unerträglich. So ADHS-Kind, oder was?
Ja, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Meine Mutter sagt immer, ich war sehr in mich gekehrt und sehr ruhig eigentlich.
Okay.
Aber ich habe mich halt gerne für mich ausgetobt. Als Beispiel auch so, ich habe Karate gemacht, so mein Vater war im Karateverein und Weißgurt, Prüfungsübungen und so, haben mich so null interessiert. Ich hatte viel mehr Spaß dran mit ihm, einfach für mich in meiner Ecke, mich bei einer Schwarzgurt-Kata auszutoben irgendwie, ich als kleiner Knirp so.
Bei einer Schwarzgurt was?
Kata. Das ist quasi diese Kür, kann man sagen.
Ah, ist klar. Die man aber machen muss, um den schwarzen Gurt zu bekommen.
Zum Beispiel, genau. Man übt man halt verschiedene Kür und hat dann seine Gürtelprüfungen, wo man einen Gürtel nach oben geht, hat dann einzelne Übungen plus diese Kür.
Yeah.
Und ich habe mich halt direkt schon als Weißgurt-Knirps da mit den Schwarzgurt-Katas begnügt und fand das einfach cool, das zu machen. So für mich in der Ecke, ja, das hat mich irgendwie mal angereizt.
Ganz genügsam, okay. Warst du da nochmal so ganz klassisch im Turnverein?
Ja, auch als Kind, ja, hat es angefangen sozusagen. Ja. Aber ich glaube, das war auch die Brücke, weil im Turnverein hat es mich immer genervt, dass ich einen Trainer neben mir habe, der gesagt hat, was wir jetzt heute trainieren müssen. So. Also ich hatte an sich Lust auf Turnen, aber dann hieß es halt, heute machen wir Barren. Und ich dachte so, nee, ich hasse Barren, ich will lieber Reck machen, ich will lieber Bodenturnen machen. So, nö, heute machen wir Ringe. Dann war wieder das dran, dann wieder das und ich wollte eigentlich das machen. Und das war immer so der Zwiespalt.
Ich wette, dein Trainer damals musste dich permanent von der Sprossenwand holen.
Das weiß ich leider nicht
mehr. Oder ist die zu einfach? Sprossenwand ist natürlich keine Herausforderung, oder?
Da ist man in einem Sprung oben.
Du teilst auch das, was du machst. Du möchtest andere Leute ja auch inspirieren dazu, aus ihrer Komfortzone herauszugehen.
Mhm.
Was bringt uns das?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir regelmäßig Hindernisse überwinden, also muss jetzt keine Parcours-Hindernisse sein, aber generell persönliche Hindernisse und Ängste überwinden, das spielt halt damit auch ganz eng zusammen. Wenn wir Ängste überwinden, bin ich fest überzeugt, dass dahinter ein riesen Wachstumspotenzial besteht und das viele, glaube ich, nicht nutzen. Weil dann ist so, oh, da ist die Angst, okay, bis hier und nicht weiter. Dann ist ja gefährlich und nee, mach mal nicht.
Ja.
Und dann bleibt man stehen. Und für mich persönlich, ich merke dann immer, wenn ich zu lange in meiner Komfortzone bin, dann werde ich richtig hippelig. Dann werde ich unausstehlich. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich bleibe stehen.
Wann warst du das letzte Mal aus deiner Komfortzone raus?
Ach, heute Vormittag im Training.
Okay, was hast du gemacht?
Ich war mal seit langem mal wieder tricken. Also quasi, das ist wie so Akrobatik auf dem Boden, so ein bisschen nicht wie Turnen, sondern mehr Freestyle. Und da habe ich halt ein paar Moves gemacht, an die ich mich schon lange nicht mehr rangewagt habe. Das ist jedes Mal wieder Überwindung mit dem Kopf.
Okay, warum ist das aus der Komfortzone raus? Weil man sich sehr verletzen kann oder weil es wehtun kann? Oder?
Das ist wirklich, weil ich bin es nicht mehr gewohnt, zum Beispiel bei diesen gewissen Moves zu machen. Das ist zum Beispiel der Cork, das ist, man springt so in die Luft, macht eine Schraube und landet wieder. Also quasi seitlich in der Luft eine Schraube, um es mal so ganz stumpf zu sagen. Und ich weiß nicht warum, da macht mein Kopf irgendwie immer zu. Ich habe da jedes Mal aufs Neue mit der Angst zu kämpfen. Ja. Und das ist jedes Mal wieder, okay, muss ich jetzt durch quasi. Und es ist ein extrem befreiendes Gefühl, durch die Angst durchzugehen.
Okay. Hast du viele Ängste gehabt als Kind?
Also ich glaube, ja, also es gibt natürlich immer ganz, ganz viele Ängste, die ich mit mir rumschleppe.
Ja. Wie zum Beispiel?
Das ist so pauschal schwer zu sagen. Also natürlich, klar, die Parcoursprünge im einfachen Sinne. Aber ich hatte halt ein ganz anderes Beispiel jetzt. Ich war diesen Herbst nochmal mit dem Fahrrad in Norwegen.
Ja.
Und ich musste eine Strecke zurücklegen, um meinen Flug zu bekommen, weil alle Züge ausgefallen sind. Wirklich alle Züge sind flach gefallen, da ging gar nichts mehr. Und es gab auch ein paar Erdrutsche. Das heißt, ich war gar nicht sicher, ob ich mit dem Fahrrad überhaupt da durchkomme und zum Flughafen komme. Und das Doofe war nur, das war eine Strecke von 300 Kilometern. Als ich mir dann gesagt habe, ja gut.
Für 2 Stunden.
Ja, ich hatte schon bis zum nächsten Vormittag Zeit.
Ja.
Aber das Problem war, ich habe mir dann gedacht, ey, okay, ich probiere es einfach. Ich fahre jetzt einfach mal gemütlich. Vielleicht fahren die Züge später wieder. Dann war ich an einer Situation. Ich bin davor in meinem Leben, muss ich dazu sagen, erst die weiteste Strecke waren 160 Kilometer mal. Ich war vollgepackt mit meinem Bikepacking Gravelbike und bin dann an einen Moment gekommen, wo ich die Hälfte der Strecke hatte, weil ich noch einen riesen Umweg über einen Berg fahren musste, 1000 Höhenmeter extra machen musste. Es waren 3 Stunden Umweg. Ich hatte knapp die Hälfte der Strecke und es wurde dunkel und es hat in Strömen geregnet. Es war dann 19 Uhr abends. Und ich war so, was mache ich jetzt? Und dann habe ich den Entschluss gefasst, ich ziehe es durch, ich werde da irgendwie weiterfahren. Und das hat mir so Angst gemacht, einfach diese Hürde, wo ich mir dann dachte, warum habe ich Angst davor? Es ist nachts, klar, es ist dunkel, es regnet ohne Ende, ich bin in einem fremden Land, da ist wahrscheinlich gar nichts auf der Strecke jetzt. Ja. Aber ich habe genug Essen, quasi, das ist so, da habe ich eine Angst wahrgenommen.
Mhm.
Und dann habe ich halt abgewogen, okay, ist die Angst berechtigt? Was wäre das Schlimmste, was passieren kann? Und dann halt abgewogen, okay, ich kann immer noch agieren, wenn es soweit ist. Sprich, mir einfach einen Haufen Essen eingeladen, geguckt, dass ich genug Wasser habe, nochmal geguckt, okay, auf dem Weg so und so entfernt kommt die letzte Tankstelle, bevor die zumacht. Und dann war es halt wirklich, okay, und los. Und ich hatte wirklich Angst in dem Moment und habe Stück für Stück gemerkt, okay, es regnet ohne Ende, es ist dunkel, es windet, aber ich lebe. So, ich bin im Moment und ich komme voran. So, und dann habe ich gemerkt, okay, die Angst verfliegt langsam. Und dann war es so ein schöner Moment. Also, es war nicht so schön, weil ich wirklich 3 Stunden durch den Regen gefahren bin und dann kurz vor 12 absolut durchgefroren nochmal an der Tankstelle Pause gemacht habe und danach mit gutem Sternenhimmel belohnt wurde. Das war schön.
Okay.
Aber trotzdem, da war auch diese Angst einfach im Spiel. Sie war da, sie war präsent. Aber ich habe dann halt abgewägt, okay, was mache ich jetzt aus der Angst? Bleib ich jetzt, was mache ich sonst so? Ich könnte jetzt sagen, okay, nee, ich hole mir jetzt hier irgendwo ein Hotel, falls es sowas überhaupt noch gibt. Ich schlage mein Zelt jetzt in die Büsche und sitze das aus.
Ja.
Aber dann hätte ich meine Angst nicht überwunden und irgendwie wäre das dann auch kein befriedigendes Gefühl gewesen.
Aber was für eine Angst war denn das? Also, dass man da außerhalb seiner Komfortzone ist, das ist völlig klar. Aber wovor Angst?
Aber
es konnte ja gar nichts passieren. Also,
richtig, das ist so die gute Frage.
Also, oder es sei denn, du fährst im Dunkeln in den Fjord.
Ja.
Klar, aber...
Ja, klar, ein Unfall kann immer passieren, dann findet mich keiner, aber das war dann gar nicht
im Kopf. Aber davor hat man ja keine Angst vor einem Unfall. Der ist ja zu theoretisch.
Ja, genau. Ja, das ist wieder die gute Frage mit... Ich glaube manchmal, ich konnte es gar nicht definieren, was das für eine Angst ist. Ich glaube wirklich, diese Angst vom Unbekannten. Ich habe es noch nie gemacht, ich bin noch nie durch die Nacht gefahren, dann noch mitten in Norwegen und es regnet halt ohne Ende. Ich glaube, das war das. Und die Angst, schaffe ich die 300 Kilometer? Weil ich hatte ja noch 170 Kilometer vor mir.
Alter, 300 Kilometer, das ist so viel.
Ja, ich war so
ein paar Stunden.
Ja, okay, insgesamt war ich war 22 Stunden unterwegs und davon 16,5 Stunden auf dem Fahrrad. Das war so das Ende vom Lied. Morgens um 7 dann in dem Hotel angekommen, wo ich eigentlich schlafen wollte.
Flug bekommen?
Ja, Flug dann noch bekommen. Ich konnte sogar noch frühstücken. Das haben sie mir noch gegeben.
Aber,
ja, spannend. Ich weiß auch nicht, was für irgendeine Angst war auf jeden Fall da. Und ich glaube, oft muss man die ja gar nicht bestimmen, was für eine Angst es ist, sondern ich glaube, es reicht, wenn man sie wahrnimmt und dann einfach abwägt, okay, wie reell ist sie? Weil ich glaube, oft sind die Ängste so einfach ein bisschen neurotisch übersteigert. So. Also könnten wir jetzt auch wieder voll tief ins Thema gehen, kommen die von irgendwelchen Urängsten, die vielleicht mal da waren. So. Du legst in der Steinzeit allein in die Wildnis im Dunkeln raus, war vielleicht nicht so cool, wenn der Säbelzahntiger kommt. Jetzt mal ganz überspitzt gesagt, kann ja auch sein, dass es so eine irgendwie noch so eine Urangst ist, die da mitspielt. Ja. Da muss ich halt wirklich überlegen, okay, wie realistisch ist die Angst wirklich?
Es ist, glaube ich, der klassische Satz, der auch wirklich oft hilft, den man von TherapeutInnen dann auch immer wieder hört. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Mhm. Ja, wenn man sich die Frage, du kamst ja auch mit der Frage jetzt gerade an,
ja.
Wenn man sich diese Frage mal stellt, wird vieles plötzlich klarer. Ja, ja, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Ja, das und das und das. Ja gut, wenn das das Schlimmste ist.
Richtig, und dann muss man einfach los. Und was mir geholfen hat, mir wirklich einzureden, okay, fahr jetzt einfach mal geradeaus, treten, atmen, im Moment sein, treten, atmen, im Moment sein. Dann wirklich einfach auf den Atem konzentriert und dann ist man da. Dann kann man auch, dann ist man im Moment und kann auch mit den Herausforderungen, die dann kommen, umgehen. So.
Norwegen ist ein wahnsinnig schönes Land, wenn es nicht regnet.
Absolut, ja.
Also, und es regnet viel, sonst würde Norwegen, ich war nämlich auch mal in Norwegen, und da sagte der Reisebegleiter, der so ein bisschen uns was erzählte, naja, Norwegen wäre nicht Norwegen, wenn es nicht so viel regnen würde.
Richtig, ja.
Einfach, dann wäre es nicht so schön. Nicht so schön und grün und üppig. Dazu braucht es den Regen. Mhm. Und schon sieht man das Land ganz anders.
Mhm.
Aber
Bild.
Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, wie du, dann will man keinen Regen.
Ja.
Aber du hast trotzdem einigermaßen Glück gehabt. Wie war die Tour für dich? Und es waren immerhin 4000 Kilometer. Du bist ganz hoch bis zum Nordkap, oder?
Ja, das war das letzte Jahr. Die Geschichte von gerade war dieses Jahr. War nur eine kleine Tour.
War eine kleine Tour, verstehe. Ja, letztes Jahr hast du eine riesen Monster-Tour gemacht.
Genau, durch Norwegen. Über 4000 bis zum Nordkap hoch.
Warum wolltest du die machen?
Auch wieder diese Vielfältigkeit, die ich ja schätze an Bewegung und Abenteuern. Und ich wollte einfach was Neues machen, weil ich habe noch nie so eine lange Tour gemacht zum einen. Und tatsächlich mit dem Regen, ich wollte die Herausforderung, ich wollte wissen, wie ist es, wie fühlt es sich an, wenn halt wirklich eine stundenlang durch den Regen fährst und gar nichts geht. Einfach komplett wieder aus der Komfortzone raus und gucken, was passiert. Wie reagiere ich da? Was für ein Mensch bin ich dann in so einer Situation? Das sind generell die Fragen, die mich halt auch immer so interessieren, so. Ja, was bin ich für ein Mensch in diesen Situationen? Wie reagiere ich dann? Und ich glaube, das ist auch ein großer Faktor, warum ich nicht zu lange dasselbe machen kann. Abgesehen von Parkour natürlich.
Ja.
Aber Sport und Bewegung, genau. Deswegen, ja, ich brauche schon immer die Abwechslung.
War das so eine Art Urlaub für dich dann, diese 4000 Kilometer? Oder Challenge?
Ja.
Du liebst es ja auch, dir selber Challenges zu stellen.
Ja.
Ja, also du brauchst es.
Ja, auf jeden Fall.
Also was war die letzte Challenge, der du dich gestellt hast?
Ich wollte eigentlich den Klettersteig auf die Zugspitze hochmachen, da war aber spontaner Wintereinbruch. Mhm. Das heißt, den konnten wir leider nicht machen, das wäre so die davor gewesen.
Warmduscher.
Naja, 2 Meter Neuschnee und Lawinengefahr.
Ja, das ist clever. Nee. Angst hat ja eine Funktion auch, muss man sagen.
Richtig.
Angst hat ja eine Funktion.
Ja. Ja. Nee, tatsächlich die ganz große letzte Challenge war tatsächlich diese 300-Kilometer-Tour, wo ich eigentlich mit dem Abenteuer schon abgeschlossen hatte, weil ich war ja 2 Wochen unterwegs und dachte, ich fahre jetzt gemütlich mit dem Zug zum Flughafen am nächsten Tag zurück. So, ich bin fertig mit Abenteuer. Und dann kam diese Sache, wo ich dann schon wusste, so nein, 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 nein. Und irgendwas in mir sagt so, doch, 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 doch. Und ich so, nein, okay, komme ich wohl nicht drum rum.
Du warst in Japan, warst du auch ganz oben auf dem Berg, habe ich gesehen.
Auf Mount Fuji, ja.
Ja, Mount Fuji, okay. Ja. Wie war das? Für dich.
Auch spannend. Also ich bin absoluter Naturliebhaber und ich liebe es eigentlich so ein bisschen in der verlassenen Natur zu sein, irgendwie so ein bisschen unberührt oder sagen wir einfach, wo man halt nicht irgendwelche Hotspots hat. Aber es war trotzdem sehr, sehr spannend, weil allein mal auf so einem alleinstehenden Berg zu sein und ich habe es mir ein bisschen krasser vorgestellt tatsächlich, als es ist.
Denn es ist aber, wie?
Also es ist schon anstrengend auf jeden Fall, aber ich habe mich halt unendlich vorbereitet. Und was ich nicht wusste, ist, dass es da halt ganz viele so Stationen gibt, wo man auch übernachten kann. Das heißt, man hat überall Snacks und Wasser zu überteuerten Preisen. Aber ja, ich war so gut vorbereitet, dass ich alles nicht gebraucht habe, wo ich dachte so, okay, warum habe ich so viel Zeug mitgeschleppt? aber nee, es ist super atemberaubende Aussicht und auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man da ist mal.
Es ist nicht der Mount Everest halt.
Nee, das nicht. Das auf keinen Fall.
Da gibt es nicht so viele kleine Zwischenstopps, oder? Mit Wasser und Essen und Toilette.
Das nicht.
Da gibt es das Basislager und dann kommt nicht mehr viel.
Richtig.
Das Interessante war, ich habe ja vor kurzem gesprochen mit einem blinden Bergsteiger, der auch irgendwann wirklich auf den Everest drauf ist, mit Begleitung natürlich. Und dann waren sie oben angekommen und dann fragte er, ja, jetzt beschreib doch mal, wie sieht's aus? Und dann sagte sein Kumpel zu ihm, naja, weißt du, also... Es sieht eigentlich aus wie bei uns da unten. Ganz viel Nebel, da hinten sind ein paar Spitzen, nur halt alles ein bisschen höher. Aber sie fanden es etwas unspektakulär dafür, dass es der höchste Punkt der Welt ist. Für 1000 Meter tiefer sieht es genauso aus. Mhm. Bergspitzen, paar Täler, paar Wolken. Also er fand es unspektakulär, sein Kumpel. Also der sagte, Der ganze Mythos war weg. Mhm. Er war natürlich stolz, dass er es erreicht hatte, klar.
Ja, das ist witzigerweise eine Sache, die mir auch mal wieder auffällt. Das darf man nicht unterschätzen, dass wenn man am Gipfel ankommt, ganz egal, ob es jetzt ein Berggipfel ist oder von irgendeinem Ziel, das man erreicht, dieser Moment, wenn man beim Ziel ankommt, ist meistens nicht das Highlight. Also ich habe für mich herausgefunden, dass es zum einen die Reise dahin ist und das, was danach passiert, wo man wirklich realisiert, krass, was habe ich denn eigentlich gerade gemacht? Als ich am Nordkap angekommen bin, es war einfach nur, weil ich habe bei den Tag davor hat's mich mal flachgelegt noch und den letzten Tag, wo ich gefahren bin, ich bin zwar dann auch, glaube ich, 140 Kilometer und die letzten 30 Kilometer waren die absolut härtesten auf der ganzen Tour. Und es war einfach nur, ich bin angekommen, dann gesagt, ja cool, Nordkap, gib mir Essen, ich habe Hunger. Also erstmal mich so gedacht, cool, Foto machen. Mich erstmal irgendwo in der Ecke gesetzt und mein Essen warm gemacht. Und dann, das war mir so komplett egal erstmal. Das war einfach so, ja, toll, cool. Und dann einen Tag später kam das eigentlich erst so dieses, oh krass, was ist da? Ich bin jetzt wirklich gerade durch komplett Norwegen gefahren.
Ja.
Aber was ich sagen wollte, dieses, was ich extrem realisiere und immer wieder schätze, jetzt auch auf der letzten Tour, ist einfach der Weg dahin. Also diese Reise einfach auf dem Weg sich zu befinden und was man da erlebt.
Der Weg ist das Ziel. Das ist so ein klischeehafter Ausdruck, bei dem viele erstmal den Kopf schütteln, weil wir ja oft ans Ziel denken.
Ja.
Aber das Ziel ist es eigentlich nie. Genauso wie Vorfreude uns viel glücklicher macht auf einen Urlaub als der Urlaub selbst. Mhm. Finde ich total erstaunlich.
Ja.
Aber es ist wissenschaftlich erwiesen. Also der Urlaub kann cool sein, so ist es jetzt nicht. Aber die Vorfreude auf den Urlaub macht dich glücklicher als der Urlaub selbst.
Ja.
Das ist das analog dazu. Ne?
Ja. Ja, aber ich denke trotzdem, dass Ziele extrem wichtig sind, weil die treiben ja die Handlungen in Gang. Das heißt, wenn man das Ziel nicht hätte, wird man den Weg dahin ja auch nicht erleben.
Mhm.
Sprich, sind Ziele trotzdem essentiell wichtig. Aber was du sagst, auch bei der Fahrradtour, die letzte war auch so, ich habe mir das Entschluss gesetzt, okay, ich habe jetzt noch 2 Wochen, wo ich hin kann quasi nach Norwegen, bevor es zu kalt ist.
Ja.
Ich mache es jetzt und ab dem Moment war es eigentlich ein Abenteuer.
Oh, es war relativ kurzfristig auch
genau,
wirklich
ja.
geplant.
Und ich musste mein Fahrrad noch reparieren, das heißt, da hat es eigentlich angefangen. So, ich habe mein Fahrrad dann repariert, klappt das alles, kriege ich es rechtzeitig hin und die Aufregung. Das war halt, da hat das Abenteuer eigentlich schon angefangen. Und nebenbei, aus dem ganzen Trip wird auch eine kleine YouTube-Serie entstehen, sage ich mal, 12 Folgen, die es dann auf meinem YouTube-Kanal zu sehen gibt.
Hast du noch nicht geschnitten?
Bin ich gerade dabei.
Du warst noch nie so lange gefahren. Also du bist eine Art Extremsportler natürlich, aber eben nicht im Ausdauerbereich. Und oder? Ausdauer ist jetzt nicht dein...
Nicht mein Haupt...
Dein Forte oder wie man
nicht
so sagt.
Haupt,
es nicht. Okay, aber du kannst es. Wann fangen die... Ich meine, wenn man 4000 Kilometer mit dem Rad fährt. Und da sind ja nicht 2 Tage Pause zwischendrin, oder?
Ich habe ein, zwei Tage Pause gemacht, noch Wanderungen zwischendrin.
Ah, das ist also geil. Und dann noch eine Wanderung.
Ja, ich mag Berge, ja.
Hast du nicht das Gefühl, dann in diesen 1, 2 Tagen schone ich jetzt mal meine Beine, komme ein bisschen zu Kräften?
Jein. Habe ich versucht 1, 2 Tage, aber es hat dann nicht funktioniert. Dann doch irgendwie rumgelaufen bin und erkundet habe.
Weil du zu unruhig wirst.
Genau, und weil es halt wirklich, man ist ja in diesem Moment und denkt, ich will die Zeit jetzt auch nutzen. So, man ist ja da irgendwie, dann ist das Wetter noch zufällig gut und dann ist es so ein, okay, nee, jetzt muss ich weiter. Ja, aber im Endeffekt ist es auch wieder, das klingt fast schon krasser, als es ist. Also ich will jetzt niemandem die Illusion nehmen.
Ja.
Aber man kann es ja so gestalten, wie man will. Sprich, ich habe mich jetzt nicht unterfordert bei den Tagestouren. Mhm. Ich habe mich aber auch nicht überfordert. Das heißt, irgendwann kommt man auch in so einen Rhythmus rein, wo man merkt, hey, das ist ein Pensum, das kann ich gerade durchhalten.
Ja.
Das war bei mir am Schluss, waren so im Schnitt 105 Kilometer, glaube ich, pro Tag.
Ist es eigentlich so, dass irgendwann die Beine anfangen weh zu tun nach ein paar Tagen? Wann fängt die Beine mal an, weh zu tun?
Ich sag mal so nach dem ersten Tag auf jeden Fall. Und ich glaube, nach 2, 3 Wochen war ich komplett schmerzfrei wieder.
Und dann ist es aber auch so, wenn man den Schmerz hinter sich hat, danach ist es für den Rest der Tour gut oder tun die Beine dann nicht mehr?
Nee, man merkt es natürlich. Also ich habe schon gemerkt, die Power ist nicht da. Und wenn ich mal einen kleinen Berg hoch bin oder so, habe ich schon gemerkt, boah, jetzt spüre ich die Beine. Es ist nicht mehr so, dass man die ganze Zeit diese Muskelkater hat, aber man merkt natürlich, der Dampf fehlt. So, und wenn ich dann doch mal auch ein paar Parcoursprünge gemacht habe auf dem Weg, habe ich schon gemerkt, boah, das fühlt sich gerade anstrengend an. Also das hat sich schon durchgezogen, auch bis zum Schluss.
Ja.
Aber man ist irgendwann so drin, das ignoriert. Also das ist wie, als wenn es dann so ein Zustand, der halt da ist.
Da musst du im Flow, in dem sogenannten Flow.
Ja.
Ich muss immer daran denken, wenn ich längere Fahrradtouren mache, mir tut irgendwann so der Arsch weh. Und dann heißt es immer, da musst du durch und nach 70 Kilometern, dann tut er nicht mehr weh. Ich habe diesen Zeitpunkt, wo dann der Arsch nicht mehr weh tut, nie erreicht. Ich bin noch nie 70, 80 Kilometer gefahren. Also mir tut er auch schon nach 15 weh. Und dann sagt er, ja, fahr 40 Kilometer und dann ist er von alleine weg. Und ich denke, aber warum und wieso? Weil das Fleisch dann taub ist oder so. Ich habe den Zustand noch nicht erreicht. Aber es funktioniert?
Ja, auf jeden Fall. Das geht irgendwann weg.
Man hat auch diese Fahrradhosen. Was ist dann? Sind dann andere Endorphine, die den Schmerz besiegen? Oder warum tut es dann nicht mehr weh?
Das ist jetzt eine gute Frage, was es im Körper macht. Aber ich denke halt, der Körper gewöhnt sich dran, weil der Körper ist so anpassungsfähig. Ja. Wenn man da erstmal durchgeht, das Wichtige ist, man darf nicht von 0 auf 100 zu schnell übertreiben. Gerade wenn man, ich glaube auch, diese Fahrradtour, ich hatte natürlich eine grundsportliche Grundvoraussetzung und ich fahre mein Leben lang schon Fahrrad einfach im Stadtverkehr, sage ich mal, im Normalen. Zu der Zeit bin ich viel in Berlin gefahren. Das heißt, da kommen ja auch schnell mal 20, 30 Kilometer am Tag zusammen. Sprich, die Grundfitness war ja da. Dann ist aber das Allerwichtigste, auf seinen Körper zu hören und dem halt zu justieren. Weil ich hatte tatsächlich auch nach, glaube ich, 4, 5 Tagen Knieschmerzen, wo ich dann dachte, oh, was ist denn das jetzt? Muss ich jetzt ab? Ich hatte wirklich die Angst und den Gedanken, lasse ich es jetzt, ob es ungesund wird. Aber ich habe, anstatt komplett zu sagen, mache ich nicht, habe ich justiert. Ich bin einfach weniger gefahren, ich bin viel entspannter gefahren. Mhm. Und weil ich hatte am Anfang noch diesen inneren Drang, ich muss ballern, ich muss schnell fahren und weiter und so. Ja, und dann habe ich wirklich einen Gang runtergeschaltet, habe mich komplett rein entspannt, habe mir einfach genossen, wo ich bin, um dann einfach entspannt zu fahren und versucht, rund zu treten. Und dann ging es auch wieder weg.
Was war die schönste Begegnung, die du gehabt hast auf dieser Tour, die ja sehr einsam war dann in großen Teilen, vermutlich? Wen hast du getroffen?
Gab es einige. Ich hatte, was ich super schön fand, dass ich ein altes Ehepaar getroffen habe, die am Segeln waren tatsächlich auf einer Insel. Das war, glaube ich, Rodoljova heißt die, glaube ich.
Okay.
Und die haben mich dann auch eingeladen zum Kaffee auf ihr Segelboot und haben ein bisschen erzählt, wie sie ans Nordkap hochgesegelt sind das Jahr davor und jetzt gerade runtersegeln. Das fand ich eine schöne Begegnung. Ja, plus von einer Strandreinigungsorganisation, die so eine gemeinnützige Organisation, die in the same boat heißen die, glaube ich, die Strände sauber machen quasi. Mit denen habe ich auch, bin ich in Kontakt getreten, damit habe ich mittags im Zelt geschlafen, weil ich so auch die halbe Nacht fast durchgemacht hatte und habe die auf einer Insel dann getroffen. Und dann kommen die da alle an mit ihren Anzügen und mit ihren Müllsäcken. Und ich war so, was macht ihr denn hier? Und die so, was machst du hier? Und mit denen bin ich auch in Kontakt gekommen. Die haben mich auch auf ihr Boot eingeladen noch. Und habe dann die Organisatorin, die wohnt in Henningsvej, das ist auf den Lofoten quasi. Mit der habe ich mich dann nochmal getroffen. Und mit ihr und ihrem Kumpel bin ich dann noch ein paar Tage tatsächlich gefahren, weil die auch spontan sich entschieden haben, auch ein paar Tage mitzufahren halt Richtung Tromsø hoch. Das war auch, solche Momente sind halt schön, diese spontanen Erlebnisse, die man irgendwie hat mit anderen Menschen auch.
Ja.
Und natürlich diverse Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge.
Das ist wie bei Forrest Gump, weißt du, wo plötzlich Leute, er läuft einmal quer durch die USA und es kommen Leute, die laufen einfach mal 10, 20, 30 Kilometer mit.
Ja.
Du hast ein paar Radfahrers gehabt.
Ja, Fahrradfahrer gibt es einige, ja.
Ja. Ach, witzig. Kann man mit dir eigentlich auf der Couch abends einfach auch mal eine Serie bingen? Denn Bewegung ist ja dein Mantra. Also die Bewegung ist ja in dir drin. Schon als kleines Kind, wie du ja erzählt hast. Du musst dich bewegen. Ja? Wann hast du das letzte Mal 5 Stunden am Stück auf einer Couch gesessen?
Es geht schon, sagen wir. Nicht häufig. Ja? Also ich bin ein absolut schlechter Seriengucker, weil ich fange dann immer eine an und dann nach 2 Folgen vergesse ich es wieder zu gucken. Also ich gucke super selten was.
Ja.
Aber es geht natürlich schon, so ein Herr-der-Ringe-Marathon oder sowas habe ich auch schon mal gemacht.
Hältst du 15 Minuten Tagesschau durch abends?
Ah, ja.
So kannst du dabei still
auch
sitzen?
Ja, doch. Also ich sage, ich bilde mich viel weiter auch mit Videos. Das heißt, das geht dann auf jeden Fall schon. Und Pausen gehören ja auch dazu zum Sport. Sonst wird das nicht funktionieren.
Bei allem, was du machst, es ist ja auch schon so ein bisschen verrückt, ist das ja auch schon, ne? Also so ein ganz bisschen verrückt. Also, oder gar nicht.
Das ist jetzt Ansichtssache. Ne? Es geht, also ich glaube, manchmal vergesse ich das, was ich manchmal eigentlich tue und krieg's dann von außen gespiegelt irgendwie durchs Feedback oder durch irgendwie auch durch Freunde, sag ich mal, oder nahes Umfeld oder Familie oder auch durch die Community natürlich. Aber ich glaube, manchmal, man wächst ja auch mit den Herausforderungen und dann hat man ein anderes Empfinden, was jetzt krass ist und was nicht krass ist.
Ja.
Und deswegen vergisst man das, glaube ich, manchmal, aber ja, darf ich mir vielleicht auch manchmal mich daran erinnern.
Was finden deine Freunde am absurdesten? Wenn du sagst, es wird gespiegelt von außen, du merkst es eigentlich schon gar nicht mehr.
Ich glaube, das ist halt einfach, also ich glaube, was ich wieder merke, weil ich bin so ein Mensch, ich glaube, wieder kommt da, wir kommen wieder da zurück, was meine Mutter sagt, dass ich so in mir geruhe teilweise oder geruht habe als Kind schon. Ich mache viele Dinge alleine tatsächlich und bin auch absolut happy damit. Das heißt, ich habe nicht dieses, oh, jetzt bin ich so lange alleine und ich brauche jetzt jemanden, sondern es ist mehr so, ich freue mich, wenn ich dann die Begegnung habe oder wenn ich wieder mit den liebsten Menschen zusammen bin. Aber ich genieße die Zeit auch sehr, sehr gut alleine irgendwie. Und das habe ich oft gespiegelt bekommen, so dieses, hey krass, dass du es einfach machst und alleine und einfach durchziehst sozusagen. Ich glaube, das kriege ich da oft zurück.
Die Menschen sind, glaube ich, am glücklichsten, die mit sich selber gut sein können. Also das ist ja wichtig. Andere können ja nur in Gesellschaft sein, weil sie dann auf gewisse Weise immer abgelenkt sein müssen von eigenen Gedanken, obwohl sie sich dessen vielleicht gar nicht bewusst sind. Aber mit sich alleine sein können, ist ja eine totale Stärke.
Ja, lohnt sich daran zu arbeiten, meiner Meinung nach. Weil ich glaube, man selbst ist ja immer so der größte Gegner. Aha. Und das habe ich, glaube ich, ganz früh im Parcours gelernt. Weil das ist ja das Grundprinzip von Parcours, ist so der Wettkampf gegen sich selbst. Nicht, dass man sich besiegt, aber dass man an seiner selbst wächst. Und man fordert sich ja konstant und permanent selber heraus, stellt sich die Challenges. Und da geht es nicht darum, besser als jemand anderes zu sein, sondern du musst besser als du selbst sein. So.
Ja.
Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die ich mir halt früh antrainiert habe und die ich bis heute hin lieben gelernt habe.
Dieses Wachsen, das ist ja so ein Konzept, was sehr allgemein ist und die meisten können es eigentlich überhaupt nicht greifen. Man wächst über sich hinaus, man ist stolz vielleicht, dass man etwas geschafft hat, vor dem man vielleicht Angst hatte. Aber warum wachse ich daran? Wie wachse ich?
Ich glaube, ein großer Punkt ist, dass man sich neue Potenziale öffnet. Sprich, wenn man eine Herausforderung meistert, ganz egal was für eine Herausforderung, wenn man durch die Angst durchgeht, dann realisiert man, krass, das habe ich gerade geschafft. Wenn ich das geschafft habe, was könnte ich noch schaffen? So. Und wenn man merkt, was ist auch, also das geht dann natürlich auch mal mit Anspannung und Erleichterung einher. Und das ist auch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Mhm. Aber ich glaube wirklich so dieses Potenziale eröffnen, neue Türchen öffnen, Mut entwickeln, solche Sachen quasi.
Wir sollen also wirklich ganz bewusst mal aus der Komfortzone rausgehen. Was sind so für die, die uns jetzt hören? Also was können die meisten jetzt als nächstes mal machen? Was ist so eine Komfortzonenüberschreitung bei eigentlich fast allen?
Ich
also
glaub,
was ganz Einfaches jetzt.
Ich glaube, was ganz einfach ist, ist zum Beispiel einfach mal einen anderen Weg gehen. Das ist so richtig, richtig simpel, glaube ich.
Mir fällt noch was anderes ein.
Ja.
Auf der anderen Seite des Bettes schlafen.
Ja.
Das kriegen viele nicht hin. Das habe ich mal gelesen, das soll man machen, um die Beziehung ein bisschen flexibel zu behalten.
Ja.
Dass man nicht 30 Jahre lang auf der gleichen Bettseite schläft, sondern mal austauschen, kriegen viele, glaube ich, nicht hin.
Da fängt es ja schon an. Und dann mal mit der anderen Hand Zähne putzen, solche Sachen. Ich glaube, man könnte grob sagen, einfach feste Gewohnheiten einfach mal brechen. Einfach mal was anders machen.
Ja. Ja, das ist interessant, weil das ist schön einfach, weißt du, das kann jeder von uns natürlich jetzt gleich umsetzen. Es muss ja nicht gleich jeder Ninja werden.
Genau, ja. Das ist auch ein Punkt, wo ich fest überzeugt bin, dass man Abenteuer jeden Tag erleben kann, jeder Mensch quasi, wenn man offen dafür ist und Dinge auch als Abenteuer sieht. Wie zum Beispiel, muss ich nochmal Danke sagen, dass es heute so spontan geklappt hat, weil heute Morgen wusste ich ja noch nicht, dass ich jetzt hier sitze.
Ich auch nicht.
Das ist ja super spontan entstanden.
Stimmt.
Aber irgendwie hat es sich angefühlt wie, oh krass, kleines Abenteuer, wieder mal was voll Unerwartetes, voll Ungewohntes. Und unerwartet ist, glaube ich, auch so ein Stichwort. Dinge einfach mal tun, die unerwartet sind oder auf sich zukommen lassen.
Ja.
Auf Block meint ihr direkt schon ab, nee, das ist mir zu unerwartet. So.
Ja, unerwartet ist gut.
Oder halt zu spontan oder sowas. Und dann einfach mal zu sagen, ja okay, ich mach's jetzt einfach.
Auch nicht so viel planen. Also wenn man in irgendeine Stadt geht, ist das ist ja auch ein Klassiker, dass man einfach mal nicht die Sehenswürdigkeiten abgeht, sondern einfach irgendwo mal losgeht.
Ja.
Wobei im Hinterkopf ist, okay, aber es gibt so schöne Orte, die verpasse ich dann vielleicht.
Ja, da habe ich noch ein Beispiel theoretisch, wo ich in Japan war auch.
Ja.
Ich wollte in Kyoto war ich, da gibt es da so einen bekannten Bambuswald, zu dem wollte ich hin. In der Zugfahrt dahin habe ich gemerkt, die nächste Haltestelle ist ja mitten im Wald, mitten im Nirgendwo. Das ist so eine Schlucht irgendwie. Da dachte ich, ja gut, dann fahre ich dahin. So, bin einfach eine Station weiter, steig aus, bin mitten im Nirgendwo und bin dann zurückgelaufen tatsächlich, was dann auch langsam dunkel wurde und es war dann doch weiter, als ich gedacht habe und ich musste eigentlich noch zu einem Essen und bin dann gejoggt. Also es war wieder eine ganz andere Geschichte. Auch wieder so, okay, jetzt wird es dunkel, diesig. Aber ich hatte so ein schönes Erlebnis und es war einfach nur eine Straße im Wald, wo es diesig war, wo nichts los war. So. Und bin dann noch durch so ein Waldstück, keine besondere Natur oder besondere Touristenspots nenne ich es jetzt mal oder Sehenswürdigkeiten, aber das ist wieder diese, mit was für eine Intention gehe ich auch dahin.
Ja.
Es war so schön, wo ich dachte, krass, es war viel schöner, als wahrscheinlich jetzt durch diesen Wald zu laufen da.
Aber den hast du jetzt nicht gesehen?
Einen Tag später noch, wo ich dann dachte, zum Glück bin ich das letzte Mal weitergefahren.
Okay.
Ja.
Hast aber nicht bereut, dass du ausgestiegen bist, weil es eigentlich noch viel cooler war als der Wald.
Dann war auch wieder einfach ins Unbekannte und einfach mal gucken so. Und dann halt wahrnehmen, was so ist. Und ich wollte auch die Natur sehen, einfach wie sieht denn die da außen rum aus.
Ja.
Super schönes Erlebnis gewesen.
Was treibt dich an? Du hast dir ja ganz viel Gedanken darüber gemacht, auch gerade wenn man viel mit sich alleine ist, dann hat man Zeit, sich diese Gedanken zu machen. Wie formulierst du es?
Ja, ich glaube Bewegung, Abenteuer, Sport. Das ist so eigentlich so die Grundsache. Bewegung, Lebensfreude ist so ein bisschen das Motto, was sich durch mein ganzes Leben zieht. Und das ist das, was mich auch immer antreibt. Wachsen, persönliches Wachstum kann man es auch nennen. Genau, an meiner Selbstwachsen, Challenge gegen mir selbst gegenübersetzen, um wirklich ein persönliches Wachstum zu generieren, zu gucken, was wenn ich das jetzt alles geschafft habe oder mache, wo kann es noch hingehen?
Ja, persönliches Wachstum. Wann bist du das letzte Mal also auch wirklich so krass gewachsen? Also klar, in Norwegen hast du dann diese 4000 Kilometer, die hast du auch geschafft. Und damit wächst man schon. Zahlt das sozusagen auch auf den Alltag dann aus? Also auch ganz konkret, weil ich das einmal geschafft habe, weil ich einmal diesen Berg bestiegen habe, also in Anführungszeichen, habe ich jetzt auch wirklich das und das in meinem Alltag hingekriegt. Mhm.
Bei mir ist eine krasse Ruhe. Nach der Norwegen-Tour hatte ich so eine krasse Ruhe in mir. Und ich glaube, das ist halt auch durch diese, wenn man diese Herausforderungen meistert, stellt sich eine Sicherheit ein, was wiederum für ein stärkeres Selbstwertgefühl oder eine innere Sicherheit sorgt und dadurch auch für eine gewissere Entspanntheit. Und das wiederum wirkt sich auf den Alltag ein. Das heißt, es zahlt eigentlich auf alle Konten ein. Wenn man entspannter ist, dann werden vielleicht die Beziehungen intensiver oder man kann sich darauf mehr einlassen. Man öffnet sich ganz viele Türchen, um noch mehr zu lernen, um dadurch auch wieder einen Umgang in ganz vielen verschiedenen Dingen zu erleben.
Und du suchst diese Challenges natürlich ganz bewusst. Du bist auch gelaufen einen Mitteldistanz-Triathlon ohne Vorbereitung. Wie war das?
Boah, das war auch herausfordernd. Also ohne Vorbereitung muss man auch wieder so eine Relation setzen, weil ich bin mein professioneller Athlet, so
ja, klar,
ist ja schon irgendwo da, viel Fahrrad gefahren, viel Laufen gewesen. Für mich war die größte Herausforderung tatsächlich das Schwimmen, weil ich nicht schwimmen konnte so richtig. Oh. Ich bin dann noch wirklich 5 Tage davor, ich habe das irgendwie, es war auch mit einem Kooperationspartner, die haben mich gechallenged und ich war so, ja klar, mache ich. Dann ging es irgendwie in Vergessenheit, weil ist ja noch einige Tage hin bis dahin. Und dann ist mir halt aufgefallen, oh Moment mal, schwimmen ist ja, 2 Kilometer? Und das habe ich irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt. Und dann wirklich eine Woche davor zu merken.
Klingt auch gar nicht so viel.
Klingt nicht so viel.
2 Kilometer schwimmen.
Ich dachte mir so, ja, okay, ich gehe jetzt mal an Müggelsee hier in Berlin raus und schwimme einfach mal ein bisschen. Habe gemerkt, so nach 50 Metern, es ging nicht mehr. Meine Arme waren, also ich bin auch absolut kein guter Schwimmer gewesen und habe nie wirklich schwimmen gelernt so. Mehr so Learning by Doing, irgendwie über Wasser halten. Und habe dann gemerkt, es geht einfach nichts. Nach 50 Metern waren meine Arme zu, als ob ich gerade 2 Stunden im Fitnessstudio gepumpt hätte. Und es war so, dann kam wirklich die Angst wieder. Wieder das Thema Angst. So, wie schaffe ich das? Wie mache ich das? Boah, krass. Ja, und dann aber auch, habe ich auf, sag ich mal, mir ein paar Tutorials angeguckt erstmal. Das war so der erste Schritt dann. Okay, ich lerne das jetzt.
Schwimmen für Anfänger.
Genau. Dann erstmal angeguckt, okay, alles, was die quasi im Tutorial gesagt haben, was man falsch machen kann, habe ich falsch gemacht. Und dann habe ich das halt adaptiert. Und ich glaube, da kommt mir auch wieder diese Vielfältigkeit im Sport zugute, weil ich quasi Techniken sehr schnell umsetzen kann inzwischen. Deswegen bin ich ein absoluter Fan und würde es jedem empfehlen, auch sportliche Herausforderungen einfach ausprobieren, weil ich bin überzeugt, mindestens in der Kerndisziplin bringt es einem weiter, weil man lernt immer neue Bewegungsmuster und irgendwo ist es immer das Gleiche. Entspannen, atmen, im Moment sein, Fokus, so.
Du hast vorhin schon angedeutet, dass du auch ein paar andere Sportarten für dich jetzt entdeckt hast.
Ja.
Vor kurzem oder wann auch immer. Was zum Beispiel?
Ein Satz noch kurz zu dem Triathlon.
Ja, also,
wirklich interessiert.
Ja, super.
Also, nur wenn es wirklich interessiert, da gibt es ein ganz schönes Video, was auf meinem YouTube-Kanal ist, was Dennis geschnitten hatte, wo man das ganz gut, glaube ich, miterleben kann, wie es mir ging.
Wie tief die Zunge raushängt.
Genau, ja.
Aber die 2 Kilometer hast du geschafft, also.
Ja, das war schon. Ich hatte schon aber gut mit meiner Angst zu kämpfen, so sagen wir es. Aber das erlebt man da ganz gut in dem Video.
Angst ist ein komisches Wort in dem Fall, weil du brauchst halt ein bisschen länger. Aber dass du ankommst am Ende, das ist doch
ich weiß nicht, ich glaube, beim Schwimmen kam bei mir noch dazu, weil beim Laufen hältst du halt an oder du gehst normal weiter. Beim Fahrradfahren steigst du halt ab, wenn du nicht mehr kannst. Beim Schwimmen, dann da ist so, da gehst du unter, wenn der Rettungsschwimmer nicht schnell genug da ist. Und weil ich war ja so pumpt, sag ich mal, vom Schwimmen, dass ich gar nichts mehr machen konnte. Und das war die Angst, so, weil das Element Wasser, gerade das war ja im Meer auch noch, das ist mir eh nicht so ganz sicher.
Ja.
Und dann, das war eher so die Angst, glaube ich. Und halt, wenn ich Schwimmen nicht schaffe, wenn ich irgendwie nicht durchkomme, dann bin ich disqualifiziert quasi. Kann ich auch nicht weiterfahren.
Ja, aber ich glaub,
daher kam die Angst.
Aber schwimmt man nicht in Nähe des Landes einfach?
Ja, so wir waren schon ein gutes Stück draußen. Also wir waren schon 250 Meter draußen.
Okay.
Auf jeden Fall. Es ging, glaube ich, 250 raus, dann nach rechts irgendwie und dann wieder zurück und dann wieder zurück. Klar, da waren Rettungsschwimmer mit Booten und Senderpedals, aber dann war trotzdem die Angst, okay, wenn die nicht schnell genug da sind und man will, dann ist auch der eigene Ehrgeiz, sage ich mal so, ich will ja auch nicht rausgezogen werden, so. Da kommen einige Sachen zusammen.
Das kann ich jetzt auch nachvollziehen, dass da Angst ist, vor allem wenn man weiß, dass jemand, der am Ertrinken ist, nicht um Hilfe rufen kann.
Mhm.
Es funktioniert nicht.
Ja.
Du kannst nicht den Arm aus dem Wasser heben, um einfach zu winken, es geht nicht. Im Gegenteil, man reagiert gar nicht. Du siehst einem Menschen nicht an, dass er ertrinkt. Das ist das Fatale. Die gucken dich ganz ruhig und ganz normal an, weil sie nicht anders können.
Ja.
Wenn man das weiß. Wusstest du es vorher?
Nee.
Okay, zum Glück.
Zum Glück nicht.
Ja, weil du kannst nicht um Hilfe rufen. Es geht nicht. Du guckst dich an und alle denken, es ist was in Ordnung.
Ja.
Hat die DLRG nochmal darauf hingewiesen. Mhm. Man erkennt ertrinkende Menschen nicht.
Ja.
Man erkennt sie daran, dass sie vielleicht nicht reagieren, wenn du mit ihnen sprichst. Weil sie können nicht.
Ja.
Man kann nicht, man kann sich das nicht vorstellen, oder?
Ja,
du kannst
das ist
nicht den gruselig. Arm aus dem Wasser heben. Es geht nicht, wenn du ertrinkst, wenn du keine Kraft mehr hast.
Dann bist du halt weg. Aber ich glaube, an dieser Stelle auch nochmal ein ganz großes Wort der Warnung. Ich würde es keinem empfehlen, es ohne Vorbereitung zu machen. Ja. Das heißt, wenn man das macht, auf jeden Fall sehr, sehr gut vorbereiten. Und es ist ja auch wieder vorgekommen, dass jetzt dieses, war das dieses Jahr, ich weiß nicht, dass da zwei erfahrene Schwimmer untergegangen sind, leider nicht mehr hochgekommen sind. Sprich, es sollte auf keinen Fall unterschätzt werden, wenn man nicht die sportliche Voraussetzung schon hat irgendwie und sich das dann auch wirklich zutraut. Ja. Das nochmal so als Disclaimer.
Ja.
Ich will keinen dazu ermutigen, es ohne Vorbereitung zu machen. So.
Also, dass du gegen deine Angst angehen kannst mit großem Erfolg, das ist richtig. Aber was hast du gegen die Angst deiner Eltern gemacht, die sich irgendwann mal Sorgen gemacht haben bei den ganzen, ja letztendlich auch für sie, gefährlichen Dingen, gefährlichen Sprüngen, alleine beim Parkoursport?
Das Gute ist, die haben das ja nie so wirklich gesehen. So. Die haben dann irgendwann die Videos immer gesehen, aber meine Mutter war dann auch so, ja gut, wenn ich das Video sehe, dann weiß ich, hat jetzt nichts passiert. Aber
als Eltern hat man schon Angst, wenn das Kind schaukelt.
Ja.
Ja. Und dann vielleicht runterfällt oder vom Klettergerüst 3 Meter runterfällt. Das kann ja fatal sein für Kinder.
Ja.
Aber ich wollte nur sagen, da hat man Angst als Eltern.
Ja, deswegen, ich bin da extrem dankbar, meine Eltern, dass mir auch immer den Freilauf gelassen haben.
Das war cool.
Ich weiß nicht, ob es daran auch lag, dass ich mit 9 Monaten schon laufen konnte und im Kindergarten der Einzige war, der das Klettergerüst durfte. Ich weiß nicht. Kommen noch einige Sachen zusammen. Aber ja, das bin da extrem dankbar meinen Eltern gegenüber, dass sie mir da immer freie Fahrt gelassen haben.
Wir alle können natürlich ein bisschen von diesen Bewegungen lernen, die du beherrschst, die du trainiert hast, auch im Rahmen von Parkour. Du hast ein bisschen über deine Erfahrungen geschrieben, kleines Training auch sozusagen aufgeschrieben, Trainingsansätze geschildert in diesem Buch Train Like a Ninja, um auch ein Ninja zu sein. Und da geht es aber nicht nur um das Körperliche. Wir brauchen gar nicht viel. Ich habe gesehen, einfach nur ein Geländer, oder? An einem Geländer können wir schon wahnsinnig viele Sachen trainieren.
Ja. Das
und
stimmt.
Womit fangen wir an? Womit fangen wir heute Nachmittag an? Also alle, die unter 30 sind.
Wenn es jetzt um Parkour-Training geht? Oder?
Ja, zum Beispiel.
Also Parkour-Training kann zum Beispiel schon mal sowas sein, dass man sich einfach auch mit den vorderen Fußballen auf eine Bordsteinkante stellt und da versucht, die Balance zu halten oder auf einer Bordsteinkante zu balancieren.
Cool.
Und wenn man dann so auf dem vorderen Fußdrittel auf der Bordsteinkante stehen kann, dann kann man mal so einen Schritt zurück machen und versuchen, drauf zu springen. Das ist dann so schon der Präzisionssprung.
Mhm.
Das ist quasi, wenn man präzise von einer Kante auf die andere Kante springt. Und so fängt es eigentlich an, wirklich mit so kleinen Babyschritten, dass man erstmal merkt, wie fühlt sich die Landung hier an. Auf dem Geländer kann es sein, man versucht einfach mal von der einen Seite des Geländers auf die andere Seite zu kommen. Erstmal egal wie, an der Technik kann man dann immer noch feilen. Und so baut sich eigentlich alles auf. So wirklich, man fängt mit Babyschritten an und dann steigert man sich Zentimeter für Zentimeter. Bis man irgendwann an dem Level ist, wo andere sagen, das ist doch verrückt.
Oder wenn man so ein Geländer hat. Eine Übung habe ich bei dir gesehen, bei Instagram oder in einem YouTube-Video, glaube ich, die Cat Balance, wie eine Katze über ein Geländer zu gehen. Man bildet sich ganz kurz ein, das kriege ich vielleicht hin. Natürlich nicht, es ist sau schwer. Man fällt nach links, man fällt nach rechts runter, aber man kann sich nicht in der Mitte halten. Das ist wirklich quasi wie auf allen Vieren, nur auf einem Geländer.
Richtig, ja.
Man wird lange brauchen, bis man auch nur 1 Meter oben bleibt, oder?
Wo man es gut üben kann, ist ein Geländer auf einer Treppe quasi, was ein bisschen schräg ist.
Ja.
Weil da hat man quasi, das ist ein bisschen leichter, weil man einen anderen Winkel hat.
Ja.
Und wenn man noch irgendwas nebendran hat, wo man den einen Fuß abstützen kann quasi. Das heißt, man geht mit beiden Händen aufs Geländer und dann mit einem Fuß und guckt, dass man das andere noch irgendwo anders absetzt, um da dann die Balance zu erlangen im besten Fall. Oder man geht halt auf ganz flache Geländer, die so schienbeinhoch sind.
Ja,
das geht natürlich auch.
Ja. Also es gibt so ein paar Übungen, Beweglichkeit, wie man über Hindernisse rüberkommt, wie man Balance hält. Balance ist ja das A und O natürlich.
Ja.
Balance ist schwierig, aber es geht eben auch um ein Mindset. Es geht darum, um im Kopf auch stärker zu werden. Was ist da für eine schöne Übung, die du uns mitgibst?
Also ich habe im Endeffekt die komplette Trainingsphilosophie, auch das, worüber wir jetzt ein bisschen gesprochen haben, habe ich mit eingearbeitet quasi. Ein großes Thema ist der Wettkampf gegen sich selbst und dass man sich nichts vergleicht mit anderen. Weil das ist ja,
mega.
Egal wo du hinguckst, wir haben ja überall Competition. Wettkampf, 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 du musst besser sein als der andere. Es gibt immer Gewinner, es gibt Verlierer. Und sich davon einfach innerlich, zumindest für sich, einfach mal lösen.
Ja.
Für sein eigenes Training. Weil ich sehe es auch immer wieder, auch wenn ich jetzt viele Workshops schon gegeben und Coachings und alles, dass die immer auf die anderen gucken und der ist ja viel besser, der schafft es viel schneller als ich, warum kann ich das noch nicht? Dass man davon, von den anderen weggeht, weil wieder andere Leute haben andere Voraussetzungen, andere Vorerfahrungen. Das man vielleicht nicht weiß so. Man denkt, auch Anfänger, ich Anfänger, warum kann der das jetzt besser als ich so? Vielleicht hat er andere Vorerfahrungen oder schon mal was Ähnliches gemacht, das weiß man ja nicht.
Ja.
Deshalb komplett von den anderen ablassen, und komplett bei sich bleiben quasi. Sich zu seinem eigenen Maßstab zu machen, der Wettkampf gegen sich selber.
Das fällt ganz vielen extrem schwer, gerade wo Instagram so präsent ist. Ja. Man ist ja immer am Vergleichen, ob man möchte oder nicht. Ja. Ich kenne viele, die das auch aussprechen. Es tut mir nicht gut, zu sehen, was andere posten,
richtig,
weil einfach innen drin du dich immer mit anderen vergleichst.
Ja.
Wer sich davon frei macht, ist glücklich.
Ja.
Oder? Aber es ist interessant, auch da, es ist der gegen sich selber kämpft, ja, nicht gegen andere.
Richtig, ja. Aber ja, das ist kein leichtes Spiel auf jeden Fall, aber es ist auch wieder eine Art von Training. Das muss man wirklich trainieren, dass man sich nicht vergleicht. Man muss sich selbst beobachten, merken, wann man sich vergleicht, um dann auch wirklich wahrzunehmen, oh Moment, jetzt vergleiche ich mich, und dann davon abzulassen. Weil ich erwische mich auch noch, wie ich bei Social Media irgendwas sehe,
ja,
wo ich dann denke, okay, sollte ich eigentlich mal wieder? Inzwischen klappt es ganz gut, aber ich hatte früher die Phase, wo ich gerade noch, sage ich mal, vermehrt noch auch Werbeproduktionen gemacht habe, viele Sachen auf Instagram. Also mein Level ist jetzt nicht mehr auf dem krass hohen Level, sage ich mal.
Mhm.
Ich meine, mit Anfang 30, da muss man schon gucken. Aber ja, hier ist auch gerade die neue Generation. Und früher hatte ich, glaube ich, auch eine Zeit lang diesen Leistungsdruck, wo ich dachte, ich muss immer krasses Zeug machen. Ich muss immer ballern, ich muss immer leisten quasi.
Ja.
Und bis ich mich davon mal losgemacht habe, das hat eine ganz schöne Zeit gedauert. Aber es hat eine krasse Freiheit in mir ausgelöst, dass ich jetzt absolut frei, ohne Zwang, ohne Druck trainieren kann wieder. Mhm. Wie am Anfang eigentlich. Eigentlich bin ich jetzt genau da hinzukommen, wo ich angefangen habe mit Parcours, um diesen Leistungsdruck nicht zu haben.
Ja. Und wie trainiere ich das am besten? Also du hast gerade erwähnt, erst überhaupt mal erkennen, dass man sich gerade vergleicht, mhm, und fragt, warum man sich vergleicht. Gut, wie kann man das ansonsten noch trainieren?
Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Wege. Ein Weg, den ich noch mit aufgeschrieben habe im Buch, also da habe ich zum Beispiel jetzt auch viel über die viel Krafttraining, weil das ist natürlich auch ein essentieller Part, und dass man auch nebenbei, habe, mhm, denke ich halt, wenn man einen gesunden, fitten Körper hat, wenn man sich dafür bemüht, dann eröffnet einem das auch wieder neue Möglichkeiten, weil man Dinge vielleicht anders erleben kann, wenn man generell fitter ist oder einem der Alltag leichter fällt. Und eine Sache, die man machen kann, ist so ein bisschen mit dem Gesetz der Minimalkonstanz sich zu beschäftigen, sprich, dass man einfach mit minimalem Aufwand anfängt, sich nicht direkt ein krasses Workout schreibt oder eine krasse Challenge setzt, die einfach viel zu drüber ist, sondern wirklich was Minimales, wo die Hürde nicht so groß ist, die Einstiegshürde nicht so groß ist und wo man kleine Fortschritte merkt und das quasi wieder wie kleine Erfolge verbucht.
Kleine Schritte, hört man immer wieder. Hört man ein Leben lang und achtet trotzdem nicht drauf.
Richtig.
Schritt für Schritt, immer klein anfangen. Ja.
Und sich auch an den kleinen Schritten erfreuen.
Ja.
Weil dann, wenn man sich jedes Mal an jedem kleinen Schritt erfreut, dann guckt man irgendwann zurück und denkt so, boah, krass, so eine Distanz habe ich schon zurückgelegt. Boah. Und dann kann man sich nochmal freuen. Das heißt, man freut sich eigentlich doppelt.
Du bist dabei wieder bei den Ninja Warriors, auch in dieser Saison. Das ist immer eine krasse Geschichte für dich, oder ist das einfach nur einer von vielen Parcours? Außer, dass du halt ein bisschen schneller sein musst als ein paar andere. Da ist wieder der Wettbewerb, den du eigentlich nicht brauchst.
Richtig. Deswegen ist es manchmal, also es macht jedes Mal Spaß, und die Grundintention, warum ich mitgemacht habe, ist so, boah, ein Riesenspielplatz und einfach durchheizen irgendwie, so Spaß haben, mich austoben.
Ja.
Ich habe gemerkt, über die Jahre war ich so ein bisschen zu verkrampft daran, dann hatte ich nicht ganz so viel Spaß, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich zu arg auf den Wettkampf fokussiert, dann war ich verkrampft, dadurch hatte ich weniger Spaß, dadurch habe ich auch nicht so performt.
Okay.
Das heißt, weil Leichtsinnsfehler kann immer passieren, so, man einmal ein kurzer Sekunde, Millisekunde nicht aufgepasst, kann schon das aus sein. Aber ja, es ist für mich wie ein Austoben nach wie vor. Und wenn ich mich darauf fokussiere, dann bin ich auch entspannt und dann performe ich auch entsprechend.
Okay.
Es ist ein
Hangeln an irgendwelchen Leitern oben. Es ist ein Klettern an einem Seil hoch, große Hindernisse. Mhm. Einmal irgendwie an einem Seil, dann so schwingen wie eine Liane und dann wieder hoch. Also für alle, die das vielleicht noch nie gesehen haben, die Ninja Warriors.
Lohnt sich anzuschauen auf jeden Fall.
Und dann hast du aber auch mal mitgemacht für das Team Ninja Warrior Germany in Japan. Da, wo diese Sendung,
richtig,
die Idee eigentlich überhaupt mal herkommt. Und da hast du geschrieben, das weiß ich noch, bei Instagram, die Spannung und der Nervenkitzel waren wirklich unbeschreiblich, weil es auch ganz anders ist als in Deutschland. Mhm. Was war da das Krasse?
Einmal, weil es Japan war und weil es halt wirklich so das originale Ninja Warrior war. Und wir haben wirklich mit dem Erfinder von Ninja Warrior geredet und mit dem diskutiert und die Sachen gemacht. Das war schon krass, also der quasi hinter den Kulissen tätig ist. Und da ist das Besondere, dass die Stages ein bisschen anders die Kurse ein bisschen anders aufgebaut sind.
Mhm.
Sprich, die erste Runde ist eher beinlastiger. Sprich, viel mehr mit Springen, und man hat Elemente, die sich bewegen quasi. Das heißt, man kann dann auch runtergekickt werden, wenn man von so einem Balancehindernis, wenn man nicht aufpasst. Und das Element war sehr, sehr spannend, weil das gibt's in Deutschland noch nicht. Wirklich, dass es so bewegen, also natürlich gibt es sich bewegende Hindernisse, aber dass die mit Motoren angetrieben werden zum Beispiel.
Okay.
Das war sehr, sehr spannend. Und natürlich, weil ich komme aus dem Sport, ich fühle mich, wenn ich Boden unter meinen Füßen habe, immer noch am allersichersten.
Mhm.
Sprich, das ist auch das, was mir dann liegt. Ja, und das war halt, das war irgendwie besonders. Und halt, wie sie es aufbauen. Es ist so lustig, weil es halt doch irgendwie Fernseh ist. Ich kenne ja inzwischen aus den verschiedensten TV-Formaten in Deutschland. Da ist halt sehr, sehr ähnlich, aber alles halt auf Japanisch irgendwie. Alles ein bisschen anders. Aber ja, sehr epische Musik da eingelaufen, so alle Teams nacheinander. Und das ist schon auch ein Moment, wo bei mir dann die Pumpe geht, weil ich dann wirklich im Moment realisiere, krass, ich habe gerade voll die Nervosität. Ja. Aber inzwischen habe ich es gelernt, es war auch ein langer Prozess, aber inzwischen kann ich die Nervosität als was sehr Positives auffassen.
Okay, wie macht man das?
Ich glaube, da gibt es ganz, ganz verschiedene Wege.
Atemtechnik.
Den ich für mich rausgefunden habe, ist wirklich in den Körper kommen und wahrnehmen, was passiert. So wirklich das mit so einer Grundfreude einfach annehmen. Nicht wegschieben, sondern annehmen. Früher habe ich versucht, es wegzuschieben, und ich darf ja nicht nervös sein, ich muss ja voll entspannt sein. Und jetzt ist es mehr so ein, ey, das ist Energie. Das ist pure Energie, die durch den Körper geht. Dann will ich sie doch auch nutzen. So.
Nützt einem das auch was, wenn man vor einer Prüfung ist, zum Beispiel. Man ist ja furchtbar nervös, weißt du, so eine große Prüfung dann.
Ja.
Annehmen. Nimm die Nervosität an.
Ja, das ist irgendwie eine große Preisfrage, ne?
Ja, ne?
Ja, aber in gewisser Weise ist es irgendwie ein Annehmen. Weil sonst wird man himmelig, man verkrampft. Ich meine, das kennt, wird jeder kennen. Wenn man nervös ist, dann ist es direkt, man verhaspelt sich, man verkrampft irgendwie, man kriegt es eigentlich nicht hin, obwohl man es ja eigentlich kann. So, man weiß ganz genau, hey, ich könnte es doch eigentlich. Aber warum kann ich jetzt nicht abliefern? Und ja, das ist, glaube ich, aber auch wieder so ein Ding, wo jeder für sich individuell rausfinden darf, was auch ein spannender Prozess ist. Was ich auch gehört habe von einer Athletin, die hat gesagt, sie muss andere Leute umarmen, dass sie den Herzschlag spürt. Das beruhigt die richtig. Steffi, Grüße gehen raus.
Steffi, woher kennen wir Steffi? Kennen wir die?
Steffi Edelmann, ja, die war auch öfters mal dabei. Ja, kennt man in der Szene auf jeden Fall.
Nicht viele Frauen machen Parkour zum Beispiel, oder? Nicht viele. Ich sehe immer nur Kerle.
Verhältnismäßig, sage ich mal, überwiegt der Männeranteil schon, aber es gibt schon einige inzwischen.
Steffi macht auch Parkour bestimmt.
Die macht alles auch. Die ist einfach auch so ein krasses Naturtalent.
Ja, aber wie interessant. Aber Leute umarmen, damit man seinen eigenen Herzschlag spürt.
Und den von der anderen Person, glaube ich, auch.
Den auch noch.
Ja, und dass das irgendwie beruhigt.
Lustig. Gib uns zum Schluss noch ein bisschen Ninja-Philosophie mit. Also, da gibt es ja viele Mythen um die Ninjas. Das sind Kämpfer gewesen, die diese tödlichen kleinen Scheiben da geworfen haben, die Tricks hatten, dass sie plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht sind. Die haben es also geschafft, sich unsichtbar zu machen und plötzlich waren sie da. Die hatten also ihre Tricks. Es gibt viele Mythen. So ist es nicht. Wie sieht die Ninja-Philosophie generell heute aus? Was macht einen Ninja aus? Und in Japan sind es vor allem Showkämpfer heutzutage, ne? Also, du bist eigentlich Ninja. Du hast nur nicht das Siegel wahrscheinlich.
Ja, nee, habe ich nicht.
Würdest du das Siegel von den Ninja-Showkämpfern in Japan?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nochmal zu speziell.
Okay.
Und meinst du es mit Showkämpfer so Shaolin-Mönche oder?
Ich weiß gar nicht. Ich weiß nur, ich hatte mal mit einer gesprochen, die wollte Ninja werden. Und die hat aber nur bis zur Hälfte durchgehalten und dann ist sie ausgestiegen.
Okay. Also ich glaube, der primäre Ninja-Begriff, wie wir ihn ja jetzt auch im Umfeld hier kennen, ist ja geprägt durch die Show Ninja Warrior. Mhm. Quasi Hindernisse überwinden. Aber es ist primär der Wettkampf gegen den Parcours. Hindernisse überwinden, nicht ins Wasser fallen und sich vielseitig bewegen. Ich glaube, das ist auch wieder, was noch geblieben ist, auch vielleicht von den Mythen. Weil wenn du dich durch die Schatten bewegst und irgendwo hinsneakst und dann dich unsichtbar mal in Anführungszeichen machst, irgendwelche Meuchelmörder oder sowas, kommt, ist ja auch wieder die Schattenseite
klar.
Und dann diese Spionage-Soldaten sozusagen.
Genau, es waren Geheimagenten, Ninjas.
Könnte
früher
man so sagen. Brauchst du ja auch eine gewisse Art Vielfältigkeit. Du musst dich anpassen können. Mhm. Und Anpassung ist auch so ein Wort. Der Hindernisparcours ist jedes Mal anders. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. Du kannst ihn nicht testen. Das heißt, du musst deine Fähigkeiten so beherrschen und so vielfältig sein, dass du blitzschnell unter Umständen wirklich auf den Hindernisparcours reagieren musst, um dann dich festzuhalten.
Welchen Teil des Parcours bei dieser Staffel von Ninja Warrior magst du am allerwenigsten?
Ich glaube, die Himmelsleiter.
Die Himmelsleiter. Wie ist die nochmal, die Himmelsleiter?
So wie so eine, du hast auf zwei Aufhänger, hast du eine Sprosse, eine Sprossen quasi, wo du mit einer Klimmzugstange dich nach oben ziehst.
Oh Gott.
Also wie so eine Lachsleiter wird die auch genannt.
Ja, das stimmt. Also im Prinzip, die ganze Schwerkraft zieht dich ohnehin schon nach unten. Und aus diesem heruntergezogen werden, musst du aber es schaffen, nochmal 10 Zentimeter nach oben zu springen.
Ein Stückchen mehr noch.
Aber mehr sogar noch.
Ja, irgendwie, ich finde das irgendwie so unberechenbar. Und ich bin auch bei der schon zweimal reingefallen. Und irgendwie ist die immer komisch. Ich weiß nicht. Irgendwas mit der habe ich auf dem Kicker.
Benny. Hör mal, sehr schön, dass wir ein bisschen kennengelernt haben, was du so in deinem Leben treibst. Ja, ein bisschen hinter die Kulissen geschaut haben, deiner ganzen Parkour-Tätigkeiten. Dann danke dir für heute und bis die Tage wieder.
Vielen lieben Dank, ja. Und jedem ganz viel Spaß bei eurer Entwicklung und Freude und Spaß und Bewegung und Abenteuern.
Zum Parkour-Athleten. Ganz kurz noch zum Schluss. Was ist so das häufigste Hindernis beim Parcours? Also wir haben von Geländern geredet, ihr springt über Häuser vielleicht auch rüber, also in extremen Fällen. Und dann sind es aber vor allem Mauern, oder? Über die man rüber muss.
Ich würde sagen, das Klassische ist wirklich so eine hüfthohe Mauer. Da kann man auch
sogar
so viel machen. Ja, also mindestens hüfthoch. Und da kann man kann man eigentlich alles machen, was man braucht, so für die klassische Hindernisüberwindung.
Ja. Mauern sind ja oft nicht gut. Wir müssen auch vor allem auch die Mauern in unseren Köpfen besiegen. Vielleicht hilft das auch.
Ja, das stimmt.
Talk mit Thies.
Hi, ich bin Ariana Barbori. Und ich bin Judith Rakers. Und wir haben einen Podcast zusammen, den wir euch hier gerne mal ans Herz legen wollen.
Jede Woche sprechen Ariana und ich in unserem Podcast über verschiedenste Themen. Es geht um Trends aus unseren Feeds und aus dem echten Leben und um unterschiedliche Lebensstile.
Und zwar entlang des ABCs. In der ersten Folge besprechen wir zum Beispiel die Themen Arschgeweih und Achselbehaarung.
Und wir fragen uns, Achtsamkeit, was ist das eigentlich?
Ja, so orgeln wir uns ab jetzt jeden Freitag durchs Alphabet und wieder zurück.
Mit ehrlichen Gedanken von uns beiden, lustigen Erinnerungen, Anekdoten und manchmal sogar mit Fakten.
Zum Thema Arschgeweih habe ich übrigens auch noch eine Frage an dich, Judith, aber weißt du was? Die stelle ich dir gleich im Podcast.
Barbori und Rakers, jetzt exklusiv in der ARD Audiothek. Den Link findet ihr in den Shownotes.